Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Major Talk. Und heute ist mal wieder alles ganz anders, denn wir befinden uns, Ferdi, nicht mehr an dem Dienstag, wo wir sonst immer aufnehmen, sondern schon montags abends. Das hat natürlich auch Gründe, weil der liebe von Stolzmann mal wieder anderen journalistischen Tätigkeiten nachgehen muss am Dienstag, aber natürlich auch den Grund, Ferdi, dass ich glaube, die NFL und NBA so explodiert ist an diesem Wochenende wie selten zuvor in den letzten Wochen und wir so viel zu besprechen haben und ich glaube, wir beide konnten es gar nicht mehr abwarten und deswegen grüße dich auch. Moin, mein Lieber, wie hast du dieses Wahnsinnswochenende verarbeitet?
Ja, moin Bjarne, moin alle, die da draußen uns zuhören. Ich finde es immer ganz wichtig, dass wir schon, bevor wir anfangen aufzunehmen, so ein, zwei Minuten drüber schnacken. Da kam bei mir jetzt gerade so diese erste Welle an Euphorie raus, damit ich euch jetzt nicht sofort alle überrolle. Das war ganz wichtig, also du sprichst diese Mega-Wochenenden in den Ligen an. So viel, ich glaube, das sei vorweg gesagt, dass wir halt für die MLB und NHL heute keine Zeit haben. Wir sprechen an dem Montagabend, wie du gesagt hast, ja, journalistische Tätigkeiten halt Uni irgendwie unter den Hut kriegen. unter gewissen Gegebenheiten muss ich dann noch was fertigstellen. Aber dieses Wochenende, noch nie sowas davor gesehen. Du sagst, eines der besseren wahrscheinlich überhaupt, für mich vielleicht gerade in der NFL das Beste, was ich persönlich jetzt in den 6 Jahren, die ich die NFL verfolge, mitbekommen habe. So historisch in so vielen Ebenen, was ich gleich natürlich besprechen werde, wenn es dann wirklich in die NFL geht.
So sieht es nämlich aus. Also alle, die sich heute vielleicht denken, okay, kein NHL, kein MLB, dann wird es vielleicht eine schmale Folge. Nee, so ist es tatsächlich nicht. Wir haben es richtig pickepacke voll, den Hut auf in der NFL und NBA. Da ist es eigentlich auch nicht was zu besprechen. Deswegen wollen wir gar nicht länger drum rumreden. Ferdi, nimm uns doch mal mit, was in der Regular Season Week 18, der allerletzten Woche so passiert ist und was das besonders am Ende fürs Playoff-Picture zu sagen
hat. Auf jeden Fall, da müssen wir nämlich drüber sprechen. Ich habe gesagt, das war historisch und das fängt eigentlich ja schon in einem ganz einfachen Weg an. Es war eben Woche 18, das 17. Regular-Season-Spiel für alle Liga-Teilnehmer, für alle Teams. Das gab es noch nicht, deswegen haben wir da schon den ersten historischen Aspekt erfüllt. Aber was dann passiert ist von 19 bis 6.30 Uhr deutscher Zeit, ist einfach nur unfassbar gewesen. Ich habe tatsächlich mir diese volle Dröhnung gegeben, konnte mich nicht vom Bildschirm lösen. Es ist alles noch so präsent. Ich habe mir heute wirklich ganz spärlich die Informationen rausgeschrieben und hoffe, dass ich euch nicht damit überrolle, was bei mir im Hirn, auch wenn es schwierig ist, da mal reinzugucken, was da so vor sich geht. Heute kommt alles raus. Ich hoffe, Bjarne, du bist dann nachher noch für die NBA überhaupt fähig zu sprechen und sitzt nicht einfach nur mit einem offenen Mund da, weil du denkst, was ist hier gerade schon wieder passiert.
Ich bin sonst gerne immer das Stoppschild. Wenn der ICE von genau. Stolzmann losfährt, weiß ich, da brauchst du ein dickes Stoppschild. Das ramme ich dann da mal am Boden. Das kriegen wir schon hin. Aber wir wollen uns ja alle gerne erfreuen an deinem unglaublichen Wissen von diesem, ich habe gerade nicht mitgezählt, 10-11-Stunden-Tag, wie auch immer, NFL pur. Also,
let's go. Ja, wir gehen in Richtung 11,5, glaube ich, wenn es jetzt mathematisch richtig korrekt ausgedrückt war. Ich würde sagen, lass uns doch einfach mal mit dem Wichtigsten starten. Die Regular Season ist vorbei und da zählt ja nur, wer ist denn jetzt überhaupt in den Playoffs mit dabei. Es standen ja schon viele Teams fest, aber auch einige nicht. Und es gab so wilde Szenarien, wie sonst eigentlich, das kann man sich ja gar nicht ausdenken, was da möglich war mit Unentschieden, sonst was. Da kommen wir gleich noch zu. Ich fange einfach mal in der AFC an, wo es wirklich eskaliert ist hinten raus. Also die Bengals, die waren ja klar, die haben ihre Division im Norden gewonnen, haben jetzt am Wochenende gegen die Browns ordentlich geschont, im Burrow nicht gespielt. Chase hat ein paar Yards gefangen, aber auch Corona-Ausbruch bei den Bengals unter der Woche, das darf man nicht vergessen, deswegen hat man da wirklich geschont und dachte, wir sind sicher dabei, wir haben ein Heimspiel, das ist das Wichtigste, wir werden eh nicht Erster sein, das hat sich nämlich auch erledigt, da gab es ja das Szenario, dass die Bengals das hätten machen können, aber da die Chiefs und auch die Titans gewonnen haben, ist das eben nicht der Fall gewesen. Die Bengals haben zwar am Wochenende gegen die Browns verloren, aber wie gesagt, brotlose Kunst, weil eben total unwichtig, die Browns waren draußen, die Bengals waren drin. Und die Bengals sind jetzt eben Viertgesetzter in der AFC und treffen auf die Las Vegas Raiders. Und da sind wir schon sofort bei dem Spiel des Jahres. Also das hat sich wirklich die NFL zum Schluss das Beste aufgehoben. Man hat die Partie ja aus gutem Grund als Sunday Night, als letztes Spiel der Saison festgelegt, weil eben klar war, das ist ein Playoff-Spiel. Oder was war nicht ganz klar, aber man dachte es zumindest. Raiders gegen Chargers, beide sind mit einem Sieg sicher drin. Heißt, der Sieger ist dabei, der Verlierer nicht, das war klar. Aber es gab eben aufgrund der Ergebnisse zuvor am Sonntag die Möglichkeit, dass eben beide mit einem Unentschieden weiter wären. Und da kann man natürlich schon davon ausgehen, dass beide lieber weiterkommen, als sich dann irgendwie Gedanken um das Seeding zu machen. Und witzigerweise ging diese Partie in die Overtime. Aber wie sie da hingekommen ist, Bjarne, das war ein Spiel, unfassbar. Ich weiß noch, der letzte Drive, ich weiß nicht, wie oft Justin Herbert den 4. und 10, 4. und 9 dann irgendwie convertet und dann genau mit Ablauf der Uhr sind sie in der Endzone davor ja auch schon 4. eigentlich nicht geschafft. Dann gab es eine Flagge gegen die Raiders, automatischer erster Versuch. Ich kam aus dem Stau nicht mehr raus und dachte, was ist hier eigentlich los? Wie hast du es wahrscheinlich heute Morgen in den Highlights wahrgenommen?
Ich habe zuallererst daran gedacht, wie du wahrscheinlich nur noch in Buchse vorm Fernseher sitzt nachts um 4, 5, wann auch immer es war und die ganze Zeit stehst und denkst dir, das kann doch jetzt überhaupt gar nicht sein. Und dann, ich habe den Wurf noch gesehen von Herbert, Wahnsinn, wie er den noch irgendwie unterbekommt, wie du es gesagt hast, mit dem Ende der Timeclock. Irgendwie, wir beide hatten das ja schon gehofft, als wir letzte Woche darüber gesprochen haben, dass dieses Duell so noch was richtig Besonderes werden kann. Nicht nur, weil es dramatisch ist, nicht so, weil es besonders angesetzt wurde, sondern weil es auch irgendwie inhaltlich zwei Mannschaften sind, wo wir das Gefühl haben, die haben dieses Jahr so viel geboten, top, wie auch auf der anderen Seite, dass das nochmal richtig spannend werden kann und dass es natürlich mit so einem Ende ausgeht, zumindest mit so einem Ende, dass es dann noch in die Overtime muss und dass dann die Raiders das Ding holen. Ferdi, ich sag ganz ehrlich, ich hätte damit nicht gerechnet. Also auch das haben wir letzte Woche schon besprochen und ich glaube, wir haben beide die Raiders nicht in den Playoffs gesehen. Und dass sie es dann machen nach dieser verrückten Saison und auch selbst geschaffenen, leidenden Saison, das so zu machen gegen die Chargers, meinen allertiefsten Respekt und spricht, glaube ich, nur noch mehr dafür, wie verrückt das Ganze ist, dass plötzlich ein Team mit Justin Herbert und die Chargers, die so gut drauf waren über so viele Wochen, einfach raus sind.
Ja, gehe ich mit. Also ich sage nochmal gleich genau was zu den Raiders und was ich von der Mannschaft an sich halte, vielleicht um chronologisch weiterzugehen, die Overtime. Auch da dachte man, das wird doch jetzt ein Unentschieden werden, weil die Raiders erst ein Field Goal schießen, dann macht Mike Williams ein Big Play für die Chargers, die kicken das Field Goal und dann wären ja immer noch zu dem Zeitpunkt beide weiter gewesen, aber die Chargers kriegen das nicht ganz verteidigt. Übers Laufspiel kommen die Raiders eben an die 32-Yard-Linie, glaube ich, und sind damit in Field-Goal-Range. Die Raiders nehmen wirklich aus fairem Grund, glaube ich, aber auch das Timeout oder die Timeout und probieren den Kick. Und der geht dann rein von Daniel Carlson, der als Kicker auch eine super Saison spielt. Hat letzte Woche gegen die Colts den Siegtreffer erzielt. Die Woche jetzt halt auch den Siegtreffer und somit ganz wichtig gespielt und den Weg geebnet für die Raiders in diese Postseason. Und ich finde, dass die Raiders überhaupt dabei sind, das sollte vielen Teams und den Bengals auch, die jetzt auf die treffen, richtig Angst machen. Das ist eine Franchise, die ist immer sehr leidenschaftlich, das ist klar, aber mit was für Widrigkeiten, die in diesem Jahr umgehen mussten, das hast du angesprochen. Ich glaube, wir müssen nicht nochmal die Namen erwähnen und die ganzen Szenarien. Aber dass man sich aus so einem Loch kämpfen kann und mit so einer Serie jetzt in die Playoffs geht, bin ich wirklich sehr gespannt, was dann am nächsten Samstag, das ist ja das erste Playoff-Spiel, was wir überhaupt haben, am Samstag 22.30 Uhr deutscher Zeit. Da bin ich wirklich gespannt, was da abgeht. Wir gehen rüber zur nächsten Partie. Bills gegen die Patriots. Das kennen wir schon zweimal aus der Saison. Schönes AFC East-Duell. Die hatten ja auch ein Fernduell an diesem Spieltag um den Divisionstitel. Die Bills machen ihre Hausaufgaben locker gegen die Jets, die dann doch recht harmlos waren. Die Patriots verlieren gegen die Miami Dolphins. Und das Interessante an diesem Satz ist eigentlich die Lage bei den Miami Dolphins. Da müssen wir drüber sprechen. Die haben schon für sehr viele überraschend den Head Coach Brian Flores rausgeworfen. Ich meine, bei einer 9-8-Saison gibt es eigentlich keinen Grund für. Man hat einmal 7 Spiele am Stück gewonnen. Man war lange mit dabei im Playoff-Rennen. Aber jetzt die 3 Jahre, die er da war, hat auch eine negative Bilanz von 24-25, habe ich gerade eben gelesen im Statement der Dolphins. Aber es soll wohl eben nicht das Sportliche gewesen sein, was sein Rauswurf, was sein Ende bei den Dolphins bewerkstelligt hat, sondern vielmehr er als Typ. Er hat wohl kein gutes Verhältnis zum General Manager Greer und auch kein gutes Verhältnis zu Tua Tagovailoa. Und da glaube ich, Bjarne, weiß nicht, wie du das siehst, aber dieser Rauswurf von Flores auch gerade mit diesem Verhältnis zu Tua ist auch ein Bekenntnis, glaube ich, in Richtung des Quarterbacks für die Zukunft.
Definitiv. Definitiv, das haben wir uns ja auch schon gefragt, innerhalb der Saison, wo du das, wie du es eben schon angesprochen hast, wo sie plötzlich ja, ich glaube mal bei 1-7 oder 1-8 standen, wo es überhaupt nicht gelaufen ist und dann halt noch dieses Wahnsinns-Comeback hatten, wo sie es fast noch in die Playoffs geschafft haben und auch da hatten wir ja schon mal die Frage, okay, ist das vielleicht sogar das Aus für Tour, ne? Weil da waren plötzlich ganz andere Quarterback-Namen auf dem Markt und auch im Gespräch in Miami. Und dass du jetzt aber zum Ende der Saison dich gegen den Headcoach entscheidest, obwohl er diesen Turnaround innerhalb der Saison noch geschafft hat und für deinen Quarterback ist, glaube ich, die allergrößte Bestätigung, die Tua bekommen konnte, dass es sehr wahrscheinlich auch nächstes Jahr mit ihm weitergehen wird und dass man nochmal einen Versuch mit ihm wagt, zu sagen, hey, pass auf, die letzten Wochen hat es doch wirklich gut geklappt. Auch das hast du gesagt, 7 Siege in Folge machst du nicht einfach nur mal so. Auch da ist ein wichtiger Quarterback, ein guter Quarterback vorhanden und Wundert mich trotzdem. Hätte ich nicht mitgerechnet, aber wie du sagst, manchmal sind persönliche Beziehungen im Sport fast schon wichtiger als das, was am Ende auf dem Feld passiert.
Ja, überraschend auf jeden Fall. Auch ich war erstmal mit so einem Wow-Moment da gerade vorm Handy unterwegs. Wir gehen weiter zur dritten Wildcard-Partie in der AFC und zwar Chiefs empfangen die Pittsburgh Steelers. Die Chiefs haben ihre Hausaufgaben gemacht gegen die Broncos, dann irgendwie typisch für sie gewonnen. Broncos haben sie jetzt, glaube ich, 13 Mal in Folge geschlagen. Also ziemlich bitter für die Crew in Denver, das weiß ich ganz besonders gut. Aber die Steelers, die gewinnen tatsächlich gegen die Ravens in der Overtime. Auch das wieder sehr, sehr dramatisch. Und tatsächlich können wir sagen, wir haben Big Ben, wir sind noch nicht satt von ihm. Und auch die NFL anscheinend nicht. Er darf weiterspielen, er hat noch mindestens eine Partie auswärts im Arrowhead. Glaube ich, auch ein ziemlich cooles Stadion, um vielleicht seinen Abtritt hinzulegen. Aber ich glaube, die Steelers würden ganz gerne da weitermachen und noch nicht aufhören in dieser Saison. Sie haben ja wirklich emotionale Dinge auch erlebt, sah lange, also mittelmäßig aus, dann dieser Tiefpunkt mit dem Unentschieden gegen die Detroit Lions, wo du dachtest, okay, wenn du die nicht schlägst, die damals noch keinen Sieg hatten, was willst du dann eigentlich in den Playoffs? Und tatsächlich haben sie es irgendwie geschafft. TJ Watt, so viel sage ich jetzt schon mal, der wird bei mir nachher bei den Awards nochmal auftauchen. Deswegen individuell da jetzt erstmal nicht viel zu, aber der spielt eine überragende Saison. Bezeichnend für diese Steelers, die sich sehr auf das Laufspiel, auf Najee Harris verlassen und eben auf ihre Defensive. Bjarne, pure Football-Romantik, Sportromantik, Big Ben nochmal in den Playoffs zu sehen, oder?
Vollkommen richtig. Und ich glaube, hätten wir beide und auch er persönlich nicht mitgerechnet, wenn wir das so uns vor Augen führen, wie er vor 2 Wochen verabschiedet wurde. Gut, damals war es das letzte Heimspiel. Ob wir ihn da jetzt nochmal sehen, ist eine andere Geschichte. Aber trotzdem, ich glaube, auch da hat er nicht mehr wirklich mitgerechnet, dass das nochmal für die Steelers was werden kann. Und ich sehe es ähnlich wie du. Ich finde zwar klasse, dass sie es geschafft haben am Ende. Und auch das ist nicht unverdient. Und trotzdem, ähnlich wie bei den Raiders, sollte das irgendwie für Fragezeichen bei anderen Teams sorgen, dass es die Steelers am Ende mit einer 8-7-1 Bilanz schaffen, da irgendwie noch am letzten Spieltag reinzukommen, nachdem sie, wie du es eben schon angedeutet hast, wirklich absolute Tiefpunkte hatten. Also auch gute Spiele, ja, und auch das jetzt gegen die Ravens, dass du dich da durchsetzt am letzten Spieltag, auch das ist Qualität, auch wenn das Spiel jetzt nicht am Ende über die Overtime entschieden werden musste, aber für mich die Pittsburgh Steelers, das ist Romantik, aber irgendwie mehr auch gerade nicht.
Also wahrscheinlich jetzt nicht die ganz große sportliche Herausforderung für Patrick Mahomes und Co. Das glaube ich auch nicht. Du sagst, Arno, du sprichst schon an, die Steelers sind da, weil eben andere einfach vergessen haben, wie Football spielen geht an diesem Wochenende. Und da müssen wir ganz klar die Indianapolis Colts nennen, die gegen die Jacksonville Jaguars einfach nicht in Florida gewinnen können anscheinend. Die verlieren jetzt schon wieder gegen diese Mannschaft da, die auch nicht viel geleistet hat dieses Jahr. Trevor Lawrence mit ganz vielen Tiefpunkten, mit wenig Highlights, aber mit einem Highlight durchaus, weil ich finde, dieser Touchdown-Pass nach diesem schlechten Snap auf Marvin Jones, da hat er schon gezeigt, wie viel Talent er eigentlich hat. Er ist mobil, er hat einen guten Arm und dann auch irgendwie eine gewisse Ruhe aus einem recht hektischen Moment heraus ein cooles Play zu machen. Also die Colts, die haben es dann wirklich hinten raus verkackt. Das muss man so sagen, die hatten alles, alle Trümpfe in der Hand, haben es letzte Woche gegen die Raiders nicht zu Hause über die Linie gebracht, jetzt auch nicht dann in Jacksonville gegen das schlechteste Team der Liga. Die Jaguars haben zum zweiten Mal in Folge den First Overall Pick sicher, weil eben halt auch die Lions gewonnen haben. Vielleicht dazu gleich noch in der NFC ein bisschen. Aber das ist so das Bild in der AFC. Die Titans müssen wir jetzt noch nicht drüber sprechen. Das ist dann vielleicht nächste Woche ja der Fall, wenn wir wissen, gegen wen es für diese Mannschaft aus Nashville geht. Die haben ja den First Seed mit dem Sieg, auch ein knappes Spiel über die Texans, klar gemacht. Und damit gehen wir rüber in die NFC, wo es wirklich sehr, sehr eng ist. Da haben wir jetzt auch durch ein wildes Wochenende und ein wildes Spiel in Los Angeles bei den Rams gegen die 49ers. Eine sehr, sehr interessante Situation, wo ich gerade diese 2 Spiele zwischen den Cardinals und Rams und den 49ers und Cowboys unfassbar feiere und mich drauf freue. Also Cardinals bei den Rams, das war in der Regular Season sehr ausgeglichen. Die Cardinals haben in Los Angeles gewonnen. Deswegen vielleicht da dieser positive Spirit auf deren Seite, der Trend momentan, seitdem sie halt diese erste Niederlage gegen die Packers so bitter kassiert haben, geht vollkommen gegen die Mannschaft aus der Wüste. Ich glaube, das ist klar. Trotzdem würde ich sie nicht abschreiben. Die Rams dagegen halt eigentlich mit einem guten Trend, 17-0 auch gegen die 49ers geführt, haben es aber halt eben nicht geschafft, den Sieg klarzumachen, haben aber durch die Niederlage der Cardinals jetzt gegen die Seahawks am Wochenende in einem Shootout diesen ersten Platz in der NFC West trotzdem sichern können, haben ihre Division erneut gewonnen, aber sind dadurch halt durch die Niederlage und den Sieg der Cowboys am Samstag gegen die Eagles zurückgerutscht im Seeding. Die gingen als 2. in dieses Wochenende und sind jetzt eben nur noch 4., somit schlechtester Divisionssieger aus Westen Osten, Norden und Süden. Und somit haben sie jetzt die vermeintlich schwerste Aufgabe, vielleicht so vom Seeding her zumindest, gegen die Cardinals, Bjarne. Glaubst du, die Rams sollten sich Sorgen machen oder ist es im Endeffekt dann doch egal, auf welchem Platz sie in diese Playoffs gehen?
Also Sorgen sollen sie sich auf jeden Fall machen, zumindest Respekt haben vor den Arizona Cardinals. Darf man nicht vergessen, auch wenn du den Trend angesprochen hast. Die waren ziemlich lange auch führend in der NFC und das nicht ohne Grund, sondern weil da richtig Qualität in der Truppe ist. Und ich würde zwar normalerweise auch die Rams als Favoriten einschätzen, dass sich das am Ende irgendwie nicht nehmen lassen, aber zumindest den Respekt davor dahin zu legen. Und ich glaube, sie sind auch ein bisschen sauer. Ich glaube, den zweiten Platz hätten sie trotzdem schon ganz gern mitgenommen. Ne? Vor allem, wie du es angesprochen hast, du führst dann auch 17-0 gegen die 49ers, auch wenn das ein wahnsinnig gutes Comeback von den 49ers ist. Auch das werden wir gleich nochmal besprechen, wie diese Truppe es jetzt nochmal in die Playoffs geschafft hat. Aber also die Cardinals in der Wildcard-Runde zu haben, ist nicht das gewünschte Los, glaube ich, gewesen.
Glaube ich auch. Denn hätten sie gewonnen, wären sie ja Zweiter gewesen, unabhängig von den Scores der Buccaneers und der Cowboys. Und dann hätten sie eben gegen die Philadelphia Eagles gespielt. Beziehungsweise dann ja gegen die New Orleans Saints, weil dann hätten ja die 49ers verloren. Das würde sich dann ja auch dementsprechend verschoben. Oder hätte sich dementsprechend verschoben. Deswegen, Saints wären dann doch, glaube ich, die deutlich leichtere Aufgabe, gerade im Vergleich zu den Cardinals, die offensiv dann doch noch mehr bringen können als eben die Mannschaft aus Louisiana, aus New Orleans. Das zweite Spiel, was wir dann haben, was ich gesagt habe, wo ich mich richtig drauf freue, sind halt Cowboys gegen die 49ers. Das klingt gerade für Fans, die schon etwas länger dabei sind, nach einem absoluten Klassiker. Cowboys, 49ers, zwei so großartige, erfolgreiche, traditionelle Franchises, die so viele geile Spieler ja auch gerade aktuell im Kader haben. Da freue ich mich einfach drauf. Cowboys, die beste Offensive der Liga, können jederzeit scoren. Die 49ers mit Allzweckwaffe, Deebo Samuel und auch einer sehr anständigen Defensive. Da weiß ich gar nicht, wer der Favorit ist. Klar, die Cowboys mit dem leicht besseren Rekord, mit dem Heimvorteil. Aber das ist ein Spiel für mich tatsächlich 50-50. Chance, Bjarne, wie siehst du das?
Ist für mich auch das Ausgeglichenste in der NFC. Cowboys vielleicht 51-49 vorne halt irgendwie schon, weil sie wirklich gut drauf waren und jetzt auch nochmal am Ende der Regular Season jetzt, wie du es gesagt hast, ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt. Ne? Ich glaube, 51 Punkte irgendwie um den Dreh gemacht. Also auch nicht ganz verkehrt, die Jungs, aber ja, ist ganz, ganz eng. Kannst du da vielleicht nochmal sagen, wann die spielen, wenn du es irgendwie weißt? Hast du das im Kopf? Weißt du da irgendwas für die Zuschauer, dass sie wissen, das Ding müssen sie ganz dick im Kalender anstreichen?
Ja, wenn mich nicht alles täuscht, dann sieht der Playoff-Plan so aus, dass wir am Samstag auf jeden Fall 22:30 mit Bengals gegen die Raiders starten. Dann kommt da Samstagabend Bills Patriots. Sonntag geht es los mit den Buccaneers gegen die Eagles. Darauf folgen dann die Cowboys und die 49ers. Und ich glaube, Sunday Night ist dann Chiefs Steelers und Rams Cardinals sind am Montag. Das erste Playoff-Spiel an einem Montag in der NFL-Geschichte. Kann aber auch gut sein, dass, glaube ich, Chiefs, Steelers und Cowboys, 49ers tauschen. Also auf jeden Fall Cowboys, 49ers nicht vor 22:30 am Sonntag. So viel kann ich sagen. Wie gesagt, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Einfach nur ganz stupide hier die Paarungen. Der Rest, wie gesagt, den muss ich irgendwie oben rauskramen. Aber ich glaube...
aber wie man weiß, da kramst du ja ganz gerne oben.
Ich kram da wirklich ganz
in
gerne
der Wühlkiste,
weißt du doch.
Die man Kopf von Ferdinand von
genau,
Schwarz
auf jeden Fall Cowboys, perfekt. Wie gesagt, diese Offense hast du ja angesprochen. Hatten vor 3 Wochen das Washington Football Team geschreddert. Gleich schon in der ersten Halbzeit, jetzt gegen die Eagles auch wieder mächtig losgelegt. Dak Prescott wahrscheinlich auch nachher noch bei den Awards mit dabei. 5 Touchdown-Pässe bricht damit den Rekord für Touchdown-Pässe in einer Saison von Tony Romo. Ich glaube, er hat 37 insgesamt geworfen in diesem Jahr oder in dieser Spielzeit vielmehr. Und dann kommen wir zum letzten Playoff-Spiel am Wochenende, das letzte Wildcard-Wochenendenspiel. Die Buccaneers, der Titelverteidiger, das habe ich gesagt, die empfangen die Philadelphia Eagles eigentlich wahrscheinlich hinter Chiefs, Steelers oder ähnlich gleich auf das Deutlichste, was man zumindest erwarten kann, dass die Buccaneers da der ganz große Favorit sind. Klar, die haben viele verletzte Spieler, etwas Probleme in der Offensive, aber sie haben dann doch irgendwie immer noch Tom Brady. Und es ist ja wie im Basketball, Bjarne, du tippst nicht gegen den Größten aller Zeiten oder einen der Größten aller Zeiten, wie aktuell gegen LeBron, dann doch irgendwie in den Playoffs. Das macht man eher selten. Die Eagles, die müssen hoffen, dass sie, wenn sie den Ball haben, das Laufspiel auf dem Platz kriegen. Dann könnten sie vielleicht die Uhr kontrollieren. Das ist so meine These, dass wenn die Eagles laufen können, dann könnte es vielleicht zumindest mal bis ins vierte Viertel interessant werden. Und was dann passiert, Playoffs, da ist alles drin. Eagles aber, finde ich, wirklich mit einer besseren Saison als erwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass sie unter Jalen Hurts, ein Quarterback, der ja in Woche 1 gleich einen riesen Hype ausgelöst hat mit seiner guten Performance gegen die Falcons. Da gab es einen riesen Umsatz bei den Trikotverkäufen. Seitdem ist das so ein bisschen abgeflacht. Aber trotzdem, Jalen Hurts hat mich persönlich als Passgeber positiv überrascht. Die Defense auch immer wieder mit guten Ansätzen. Javon Hargrave hat ein absolutes Career-Year gespielt. Und bei den Buccaneers müssen wir gar nicht mehr viel zu sagen. Das fing ja auch ähnlich spektakulär an, eben gegen die Cowboys in einem Superspiel. Und dann eben interessante Spieler dabei gab, wie gegen die Bills, dass man sich auch geben konnte. Das überraschende Shutout gegen die Saints. Deswegen Buccaneers wirklich, wirklich offen, finde ich. Und ich möchte jetzt gar nicht auf die Uhr gucken. Ja, viel zu lange. Deswegen, Bjarne, würde ich sagen, wir gehen mal ganz schnell weg von den Teams. Das sind die Partien, auf die wir uns freuen können. Und jetzt vielleicht über die Spieler. Das ist ja meistens so, vor dem Super Bowl werden dann die Awards für die Spieler verliehen. Da geht es meistens zumindest offiziell um die Performance in der Regular Season. Deswegen dachte ich mir, lass uns doch mal für die wichtigsten individuellen Awards jetzt sagen, für welchen Spieler wir voten würden, vielleicht wen wir predikten würden. Und Bjarne, wir fangen mit dem größten aller Awards an, dem MVP.
Ich bin jetzt echt gespannt, muss ich tatsächlich sagen, bei den Awards. Ich glaube, ein paar haben wir tatsächlich gemeinsam. Du hast eben schon ein bisschen was angeteasert. Da sind auf jeden Fall bei mir, glaube ich, auch ein paar Namen unterwegs. MVP... Ich habe mir die Gedanken gemacht und ich hatte eigentlich wenig Lust, ihn am Ende zu nehmen, aber ich glaube, es führt kein Weg an Aaron Rodgers vorbei. Bin ich der Meinung. Warum Rodgers ist letztes Jahr schon geworden und er hat letztes Jahr auch tatsächlich, glaube ich, in fast jeder Statistik auch bessere Stats als dieses Jahr gehabt. Obwohl er, glaube ich, letztes Mal erst in einem Interview gemeint hatte, okay, ich fühle mich dieses Jahr eigentlich noch viel besser als letztes Jahr. Oder ich sehe das eigentlich so, dass ich viel besser spiele. Ist nicht der Fall. Trotzdem spielt er verdammt gut. So ehrlich muss man sein. Er hat neben dem Platz, auch das haben wir unendlich viel thematisiert, vor der Saison dem Team geschadet und sich so ein bisschen über alles gestellt. Und wir beide waren auch nach Woche 1, wo die Packers mal plötzlich richtig böse einen auf den Hintern bekommen haben, dachten wir auch, oh, was ist da los? In Green Bay, ist es das vielleicht das Ende jetzt wirklich von Aaron Rodgers? Nein, sie haben am Ende eine 13-4 Bilanz. Sie spielen, obwohl sie immer mal wieder Probleme hatten, viele Ausfälle hatten, komplett konstanten Football und ich glaube, das ist am Ende das Wort, warum ich Aaron Rodgers nehme. Nicht, weil andere nicht auch gut waren oder andere nicht sogar teilweise besser waren. Ich denke da an Stafford teilweise, auch an Brady teilweise, aber er spielt so konstant, erlaubt sich so wenig Spiele, wo er wirklich seiner Mannschaft durch Interceptions schadet. Ich glaube, er hat 4 am Ende in diesem Jahr. Das ist eine brutal gute Quote und deswegen führt meiner Meinung nach an Aaron Rodgers wieder keinen Weg vorbei.
Ich habe ihn auch genommen tatsächlich. Bei mir ist es ein anderer Grund. Du sagst gerade nicht, weil andere nicht so gut gespielt haben. Genau das ist für mich der Grund. Also du sprichst diese wenigen Interceptions an und Aaron Rodgers macht nun mal dann über 17 Spiele hinweg mit 4 Interceptions, macht er keine Fehler. Das kann man so sagen. Er macht keine bis kaum Fehler. Und das setzt ihn gerade in dieser Saison von allen anderen Kandidaten auf der Quarterback-Position ab. Und der MVP, der geht an den Quarterback. Da muss man sich nichts vormachen, glaube ich. Egal wie gut ein Jonathan Taylor und Cooper Kupp dieses Jahr war, der geht an den Quarterback. Aaron Rodgers, super souverän, gute Zahlen trotzdem. Ich finde auch, das muss man ihm dann doch zugutehalten. Klar, eine schwierige Offseason. Aber er hat in den letzten Wochen natürlich irgendwie fragwürdig sein Zeh thematisiert. Der war dann kaputt. Und da hat man auch gesehen, dass ihn das irgendwie beeinträchtigt, aber den Fuß jetzt irgendwie bei einer Pressekonferenz rauszuholen, muss nicht sein, glaube ich. Aber zum Beispiel, ich habe das Spiel gegen die Browns gesehen an Weihnachten und da ist ihm ein eigener O-Liner voll draufgetreten und man hat gesehen, okay, das tut gerade richtig weh. Und er hat total durchgezogen, Zähne zusammengebissen und echt ein gutes Spiel gemacht, irgendwie dann doch in der Art und Weise, wo man denkt, Rodgers humpelt bis zum geht nicht mehr. Aber trotzdem ist er noch recht leichtfüßig auf einmal und wirft dann doch noch irgendwie auf dem hinteren Fuß einen geilen Ball in die hintere Ecke der Endzone. Deswegen Aaron Rodgers einfach, weil er der souveränste, der stabilste, der konstanteste in diesem Jahr war, für mich der MVP. Und zum Beispiel, du hast gerade Stafford angesprochen. Stafford in dieser Serie, wo die Rams dann Durchhänger hatten mit vielen Niederlagen, da hat er in allen diesen Spielen ein Pick 6 geworfen und allein deswegen Matthew Stafford dann für mich doch nicht der MVP. Wir gehen zum zweiten Award, bleiben in der Offensive. Da bin ich jetzt sehr gespannt, weil da habe ich 3 Spieler, die das total verdient hätten und ich habe jetzt einfach mal den wildesten genommen. Ja. Bin jetzt auf dein Vote erstmal gespannt. Offensive Player of the Year.
Ich habe mir auch 3 Spieler rausgeschrieben. Ich habe mich am Ende für Cooper Kupp entschieden. Können wir gleich drüber sprechen, ob das Sinn macht oder nicht. Also ich habe auch über Devontae Adams nachgedacht. Ich habe über Jonathan Taylor nachgedacht. Kurz über Deebo Samuel und dachte mir, ne, meiner Meinung nach ist das am Ende nicht. Mal gucken, was du da gleich so herkramst. Aber Cooper Kupp habe ich am Ende genommen. Ich glaube, auch da haben wir dieses Jahr schon viel darüber gesprochen, was der für Und also wie aktiv er war, wie viel er den Rams geholfen hat. Er war immer Anspielstation Nummer 1 für Stafford. Hat am Ende, glaube ich, 1900 Yards oder so hingelegt. Ich will nicht die genaue Zahl, weiß ich nicht. Hat, glaube ich, 16 Touchdowns. Hat einfach ein richtig geiles Jahr hinter sich gehabt. Sich immer mehr gesteigert war. Auch da das Wort konstant, fast immer da. Kann mich an wenige Spiele erinnern, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt hat er mal nicht gerade einen Big Play irgendwie gemacht und steht mit den Rams in den Playoffs. Und deswegen Cooper Kupp für mich vielleicht vor der Saison nicht unbedingt als Offensive Player of the Year gehandelt. Und am Ende wäre es, wenn er es werden würde, für mich verdient.
Gehe ich mit. Also ich muss sagen, ich habe gerade bewusst gesagt, das sind die Votes, die wir abgeben würden. Die Prediction würde wahrscheinlich nochmal anders aussehen. Deswegen vielleicht Cooper Kupp im Endeffekt dann vielleicht doch der verdiente Sieger. Ich glaube, er wird es auch machen. Du hast die guten Zahlen angesprochen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie viele Yards. Wie gesagt, ich habe es mir nicht rausgeschrieben, aber er war auf jeden Fall ganz nah an dem Rekord von Calvin Johnson dran. Da haben, glaube ich, 17 Yards jetzt hinten raus gefehlt.
Ja.
Aber er hat diese Triple Crown gewonnen. Er hat die meisten Receiving Yards, die meisten Receiving Touchdowns und natürlich die meisten Receptions an sich. Und das gab es zuletzt 2005, habe ich gestern gelesen, oder heute Morgen gelesen vielmehr. Und generell seit 1970, wo die Daten dann so ein bisschen genauer erfasst werden, auch nur eine Handvoll Mal. Also eine wirklich außergewöhnlich gute Saison von Cooper Kupp. Und würde total verstehen, wenn er es wird. Ich habe tatsächlich, weil ich einfach für ihn voten würde, weil ich ihn so geil finde, Deebo Samuel. Der Mann ist für mich die Offensive in Person. Und das zeigt allein das Spiel gestern gegen die Rams. Er wirft einen Passing-Touchdown. Er läuft zu einem Touchdown. Er hat zwar keinen gefangen, aber das hat er im Rest der Saison trotzdem gemacht. Er hat wirklich alles drauf. Werfen, laufen, fangen. Und das ist für mich dann der Offensive Player of the Year, weil er eben diese Offensive bis zum geht nicht mehr ausreizt, wie kein anderer. Klar, Cordarrelle Patterson hat man ja auch gesagt, so ein Wide Receiver, Schrägstriche, Running Back. Aber Deebo Samuel lebt das nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Und einfach, weil das so eine ungewöhnliche Saison in der Art und Weise war, wie man einen Offensiv- oder eine Offensivposition ausleben kann, vote ich oder würde ich für Deebo Samuel an dieser Stelle voten. Jonathan Taylor ist natürlich auch einer, der da irgendwie in der Diskussion ist um diesen Titel. Der hat mehr Yards After Contact als der zweitbeste Läufer in der NFL überhaupt. Auch das, finde ich, sei mal gesagt, so in den Raum gestellt. Da kann jeder selber bewerten, was er mit so einer Zahl oder mit diesem Fakt anfangen möchte. Ich glaube, am Defensive Player of the Year, Bjarne, führt an TJ Watt kein Weg dran vorbei, oder?
Ich habe ihn auch genommen. Deswegen führt er ja auch keinen Weg dran vorbei. Ich habe zwar auch wieder Berichte gelesen, wo einige den Namen Aaron Donald wieder ins Spiel bringen, den du gefühlt immer hörst. Auch da mit 84 Quarterback-Pressures, glaube ich, die er am Ende gemacht hat, hätte er wahrscheinlich auch irgendwie verdient. Aber TJ Watt, was für Big Plays der für die Steelers rausgehauen hat dieses Jahr. Dazu jetzt diesen Sack-Rekord von 22,5 Sacks, glaube ich. Mhm. Und das gerade mal in 15 Spielen. Er war ja sogar noch zwischenzeitlich verletzt oder ist ausgefallen, dass irgendwie, dass er das geschafft hat. Und allein die letzten zwei Spiele zeigen es, glaube ich, wie wichtig er für die Steelers ist, was er dort gemacht hat. Und an TJ Watt hat meiner Meinung nach keinen Weg dran vorbeigeführt. Ich glaube, deiner Meinung nach anscheinend ja auch nicht. Und ich glaube am Ende, dass wir da tatsächlich ziemlich richtig liegen könnten.
Ich wäre auch sehr überrascht, du sagst es vollkommen richtig, 22,56 stellt damit den Rekord von Michael Strahan ein, dessen Nummer ja diese Saison bei den New York Giants retired wurde, auch das so ein bisschen Thema der Saison, zumindest bei den Giants. Und du sprichst es an, er hat nur 15 Spiele gemacht und viele sagen ja, oh, in dieser Saison sind vielleicht neue Rekorde nicht ganz so viel wert, weil eben ein Spiel mehr da ist. Falsch. Nochmal die Lupe drauflegen bei solchen Sachen. TJ Watt hat weniger Spiele absolviert als Michael Strahan in seiner Rekordsaison, deswegen ein unfassbarer Meilenstein. Wie gesagt, aus 2001, also vor 20 Jahren, stammt der alte Rekord, den er jetzt eingestellt hat, und das zeigt ja, dass das eben nichts so Unbesonderes ist. Das kommt nicht so häufig vor, dass du mal eben die 22,56 bringst. Deswegen TJ Watt vollkommen verdient für mich auch Defensive Player of the Year, wenn das denn werden sollte. Offensive Rookie of the Year, Bjarne, da bin ich mir persönlich auch sehr einig. Wer ist denn bei dir?
Ja, also bei mir ist es Ja'Marr Chase von den Bengals und auch da glaube ich, dass er am Ende keinen Weg dran vorbeiführt und ich glaube auch, dass du ihn auch genommen hast. Auch den haben wir so häufig thematisiert dieses Jahr, dieses Duo zusammen bei den Bengals mit Burrow und ihm, wie gut das funktioniert. Die kennen sich schon lange und haben es in ihrer beiden Rookie-Saison einfach klasse gemacht. Und Ja'Marr Chase für mich wäre der verdiente Offensive Rookie of the Year, auch wenn man am Ende über den Jalen Waddle auch zum Beispiel sprechen kann, der hinten raus es richtig gut gemacht hat, jetzt auch gegen die Patriots am Wochenende wieder richtig gut gespielt. Also auch das sind Namen, die da auftauchen können, aber ich glaube, Chase steht da in den Büchern relativ weit oben.
Ja, gehe ich vollkommen mit. Ich glaube, man kann es recht kurz machen. Er bricht den Receiving-Rekord von Justin Jefferson. Er bricht auch den Receiving-Rekord eines Rookies in einem Spiel überhaupt. Also gleich doppelt gemoppelt, die Rekorde abgestaubt. Offensive Rookie of the Year wird wohl Ja'Marr Chase werden. Wie sieht es denn in der Defensive aus? Auch da ist ja ein Name immer sehr prominent genannt worden.
Das ein Name ziemlich prominent und wundert mich tatsächlich. Also ich glaube, wenn er nicht Rookie wäre, hätten wir auch ziemlich darüber gesprochen, ob er nicht allgemein Defensive Player of the Year wird. Micah Parsons von den Cowboys, da führt auch kein Weg meiner Meinung nach dran vorbei. Ich habe vorhin mal irgendwann eine Umfrage gelesen, wo das auch gefragt wurde von Zuschauern sozusagen. Ich glaube, da waren 89% bei ihm. War relativ überzeugend. Der Junge, was der da gerissen hat in Dallas, Wahnsinn, was für eine Athletik, für eine Wucht der da mitbringt. Und wo man am Anfang ja dachte, okay, ist der wirklich so athletisch? Der ist unfassbar athletisch und bringt ein Spielverständnis mit. All das, keine Ahnung, wüsste ich nicht, was da irgendwie gegen ihn sprechen sollte. Und wenn er so weitermacht, wüsste ich auch nicht, was auf lange Sicht dagegen sprechen sollte, dass der sich ein paar Mal das Defensive Player of the Year Award-Ding in den nächsten Jahren krallt.
Ja, sehr interessanter Spieler. Für mich auf jeden Fall der beste Pick des gesamten Drafts letztes Jahr oder im letzten Jahr. Er wurde ja mit der ersten Runde, ich glaube, an Nummer 11 oder 12 gewählt von den Cowboys. Nagelt mich da jetzt nicht auf eine Zahl fest. Und er hat so viel mehr gemacht, als was man von ihm erwarten konnte. Man hat ihn ja gesagt, okay, Micah Parsons kommt aus der Penn State und der ist vom Typ her eher so ein Off-Ball-Linebacker, als einer, der ganz gut in der Coverage ist, aber dann vielleicht nicht der Beste zum Tacklen. Aber er hat in dieser Saison gleich gezeigt, dass er in der NFL auf dem höchsten Niveau ein, so nennen sie es, Sideline-to-Sideline-Linebacker ist, heißt wirklich von links nach rechts sprintet, hat ja auch vorletzte Woche gegen die Cardinals an der Goal-Line Super-Tackle gemacht, wo du denkst, ey, das ist ein Rookie, das kann doch nicht wahr sein. War ja auch häufig die Parallele gezogen worden zwischen ihm und Sean Taylor, der, ich glaube, ist vielen ein Begriff, der leider viel zu früh verstorben ist, auf eine sehr dramatische Art und Weise, aber der ja der einzige Spieler war, der in seiner Rookie-Saison den Defensive Player of the Year gewinnen konnte und da dachten viele, oh, Micah Parsons könnte das auch schaffen. Er hat es leider nicht geschafft. Was heißt leider nicht geschafft? Ich meine, TJ Watt war dann doch einfach zu gut. Trotzdem Defensive Rookie of the Year wird für ihn sicherlich eine ganz, ganz gute Auszeichnung, eine coole Auszeichnung sein. Zwei Awards haben wir noch. Einmal den Comeback Player of the Year und den Coach of the Year. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal bei den Spielern, Bjarne. Wer hat das beste Comeback in diesem Jahr hingelegt?
No, auch da, also ich glaube, beim Coach sind wir am Ende uns uneinig. Da bin ich noch ganz gespannt drauf. Aber ich glaube, beim Comeback sind wir uns einig. Also ich habe Dak Prescott genommen. Weiß nicht, wie das bei dir aussieht, aber auch er. Am Ende wird da ja jemand belohnt, der durch eine schwere Verletzung einfach so geil zurückgekommen ist. Und über Prescott wurde auch viel thematisiert in Dallas dieses Jahr. Auch da gab es Spiele. Nicht umsonst ist er jetzt auch am Ende kein Kandidat für ein MVP oder irgendwas. Aber er hat ein paar Wochen richtig gut performt und diese Offense in Dallas mitgetragen und so an alte Zeiten so ein bisschen angeknüpft. Und das nach einer wirklich schwierigen Verletzung, die im Jahr davor ihn ja, ich glaube, 5 Spiele oder so hat er gemacht und dann war er schon raus. Und so jetzt zurückzukommen, mit Dallas in die Playoffs einzuziehen, problemlos in die Playoffs einzuziehen und dort vielleicht auch noch ein bisschen weiterzukommen, mal schauen, was da noch so geht, ist für mich Comeback of the Year. Ich glaube, Joe Burrow war auch noch mit im Rennen irgendwie drin, aber Dak Prescott, glaube da führt kein Weg dran vorbei.
Ja, also ich habe auch Dak Prescott genommen. Joe Burrow habe ich gar nicht auf dem Zettel, weil ich glaube, ohne es jetzt zu wissen, weil den Namen habe ich zumindest sehr selten gelesen. Ich glaube, Joe Burrow hat im letzten Jahr zu viele Spiele gemacht, bevor er sich verletzt hat, sodass er als Comeback-Player gewertet werden konnte. Ich weiß nicht genau, ob das eine Regel ist, aber auf jeden Fall habe ich ihn nie gelesen. Der andere Name, den man noch nennen kann, ist Nick Bosa bei den San Francisco 49ers in der D-Line. 4 Forced Fumble, 15,56, auch ein ziemlich starkes Comeback, wie ich finde. Und also Karriere-Bestwert in diesen Statistiken, die ich gerade aufgelistet habe. Aber ich bin bei dir, Dak Prescott, weil da spielen so viele irgendwie Storylines mit rein. Natürlich diese heftige Knöchelverletzung aus dem letzten Jahr. Dann dieser Monstervertrag, den er blind quasi bekommt, so viel Vertrauen entgegengesetzt bekommt, obwohl er sich ja erstmal beweisen musste nach der Verletzung, wie viel Mut, wie stabil ist überhaupt in diesem Knöchel und in seinem Körper drin. Dann hat er in der Preseason Schulterprobleme, musste da auch wieder pausieren, weil das irgendwie alles überbelastet war. Und dann kommt er raus, spielt Woche 1 so unfassbar geil, dass er Tom Brady gleich mal einen richtigen irgendwie Schlagabtausch liefert. Und dann einfach, finde ich, eine Saison mit eben sehr vielen Highlights. Ich habe vorhin schon gesagt, er bricht den Cowboys Passing-Touchdown-Record in einer Saison. Auch das so ein kleiner Fakt, der da für mich mit reinspielt, wieso Dak Prescott für mich der verdiente Comeback-Player of the Year wurde. Und jetzt zum Coach of the Year, wo ich echt, wie du, wahrscheinlich echt viele Namen hatte, wo ich dachte, ey, den würde ich gönnen. Aber am Ende ist es bei mir Matt LaFleur von den Green Bay Packers geworden. Wer ist es denn bei dir, Bjarne?
Jetzt kannst du doch noch kurz sagen, warum du Matt LaFleur genommen hast. Das würde mich ja schon interessieren. Ich habe zwar eine Ahnung, aber kannst du eben noch kurz ausführen.
Ich finde persönlich für mich die Rechnung dann doch bei Matt LaFleur am leichtesten. Er gewinnt erneut 13 Spiele. Das ist nun mal der beste Rekord der gesamten Liga. Das ist ja schon mal so ein erster Punkt. Er hat das beste Team gecoacht. Er hat jetzt zum dritten Mal in Folge genau 13 oder mindestens 13, war ja 13-3, 13-3 und jetzt eben 13-4. Gecoacht und das zum ersten Mal in der NFL-Geschichte. Und ich finde, Matt LaFleur hat in den vergangenen Jahren nicht diesen Titel bekommen. Und gerade auch mit dieser Unruhe um Rodgers herum. Er hat eine gute Defense aufgebaut. Das ist, glaube ich, das Puzzleteil, was Green Bay dieses Jahr noch deutlich stärker macht im Playoff-Rennen als noch im letzten Jahr. Ich glaube, wir erinnern uns alle, wie Kevin King da von Tom Brady andauernd vernascht wurde im Championship-Game. Ich glaube, das ist eine ganz große Leistung, die Matt LaFleur da vollbracht hat, auch über die 3 Jahre hinweg, die er da ist. Und ich finde, das sollte man ihm jetzt einfach mal anrechnen in Form eines Awards für den Coach of the Year.
Gehe ich soweit mit? Also ich habe jemanden angenommen, aber ich glaube auch, dass es am Ende LaFleur wird. Und dass er das, wie du es auch eben beschrieben hast, verdient hätte. Ich habe auch über einen Zach Taylor nachgedacht von den Bengals, wo man ja ehrlich sein muss, so eine Truppe, haben wir auch mal vor 2 Wochen drüber gesprochen, letztes Jahr, glaube ich, abgeschlagen, letzter in der Division geworden, jetzt werden sie Erster. Das mit so einem Rookie-Traum-Duo, das irgendwie zu schaffen, erfordert oder hat er auf jeden Fall auch meinen Respekt. Ich habe einen ganz anderen Ansatz genommen, einen Trainer, den wir auch alle schon kennen, Bill Belichick. Und ich habe den Ansatz so genommen, weil ich finde, wir haben uns, glaube ich, alle, die sich mit Football so ein bisschen beschäftigen, für die war das ein großer Einschnitt vor 2 Jahren, wo Brady weg ist von den Patriots und dieses Traum-Duo Belichick-Brady nicht mehr vorhanden ist. Und zumindest ich als Laie, sagen wir mal, habe mir schon die Gedanken gemacht, okay, was soll mit den Patriots jetzt noch passieren? Also werden die jetzt wirklich über ein paar Jahre durchgereicht werden? War es das offiziell? Kann Belichick überhaupt mit einem anderen Quarterback? Und dann zaubert er dieses Jahr Mac Jones aus dem Hut. Und ich kann mich daran erinnern, wie wir beide darüber gesprochen haben nach dem Draft und beide gesagt haben, Jones, mal gucken, was da so passiert. War auf jeden Fall nicht unser Nummer 1 Quarterback, den wir am Ende so für die Saison irgendwie predicted haben. Und klar, die letzten 2, 3 Spiele, die letzten Wochen, jetzt hat das Ganze nochmal ein bisschen, ja, ist der Trend ein bisschen negativ gewesen. Dadurch haben sie jetzt auch das schwere Spiel gegen die Bills. Aber zwischenzeitlich sah es so gut aus und das auch für mich aufgrund von Bill Belichick, wie er Jones eingestellt hat, wie er das geschafft hat, um ihn herum eine funktionierende Offense mit wirklich ganz kurzen Pässen zu generieren. Nichts Wildes, nichts Aufregendes, aber am Ende etwas, was funktioniert hat. Ich erinnere mich an das Spiel gegen Buffalo, das erste, wo es unglaublich windig war und wir beide danach gesagt haben, das ist der cleverste Schachzug gewesen. Ich glaube, 3-mal haben die den Ball nur geworfen an dem Abend, während die Bills es die ganze Zeit versucht haben und Josh Allen sich da den Arm wund geworfen hat. Und es am Ende nicht geklappt hat und wir gesagt haben, ja, das ist am Ende ein guter Coach, erkennt das, pass auf, das funktioniert hier heute nicht, dann müssen wir es komplett anders und gegen das System machen. Und das hat er getan und ist zumindest mit den Patriots wieder ein Contender. So, ob die es jetzt, die werden es nicht werden dieses Jahr und wer weiß, ob die Wildcard-Runde überhaupt überleben. Aber die sind deutlich weitergekommen, glaube ich, als es viele vermutet hätten, mit Mac Jones, mit Belichick. Und das ist für mich so ein bisschen der Grund zu sagen, okay, so jemand hat Coach of the Year verdient, auch wenn das am Ende, glaube ich, nicht wird, aber das sind so meine Hauptgründe, warum ich ihn am Ende genommen habe.
Ja, verstehe ich, viele gute Punkte von dir dabei, aber auch, ich habe ihn gehört und dachte mir so, ah, netter Vote, aber er wird es halt nicht bekommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich wüsste nicht, wieso Bill Belichick dann doch im Vergleich zu anderen Coaches dann doch auch in der AFC der Beste sein würde. Ich glaube, Mike Vrabel ist einer, der da auch sehr häufig genannt wird, der natürlich das ganze System bei den Titans umstellen musste, weil einmal Offensive Coordinator Arthur Smith zu den Falcons abgewandert ist als Head Coach, dann ist Derrick Henry ausgefallen und trotzdem hat er es geschafft, diese Tennessee Titans auf Platz 1 in der AFC zu coachen. Ein Name, den ich fast genannt hätte, hätten sie es in die Playoffs geschafft, wäre Sean Payton von den Saints. Ich finde, was da los war, Drew Brees' Ära ist vorbei, Michael Thomas spielt erst gar kein Spiel, dann bis auf Camera eigentlich nur No-Names in der Offensive, Quarterback Unsicherheit, Winston verletzt sich dann recht früh mit einem Kreuzbandriss, Trevor Siemian, nee, einige Spiele verloren. Tyson Hill, ja, aber auch irgendwie immer schwierig, ne? Und ich finde, dass er es da wirklich mit einer positiven Bilanz ins Ziel der Saison bringt und sogar fast in die Playoffs. Das fand ich schon eine ziemlich starke Leistung. Und hätten sie es tatsächlich in die letzten oder unter die letzten 14 geschafft, dann hätte ich Sean Payton hier aufgeschrieben. Aber das war es mit der NFL. Sehr, sehr viel heute, ich weiß. Aber muss sein, Saisonfinale ist nur einmal im Jahr. Und deswegen glaube ich, Bjarne, eine sehr wilde Woche. Aber die gab es ja in der NBA auch.
Die gab es in der NBA auch. Zwar nicht in diesem Umfang, werden wir jetzt darüber nochmal reden, aber ich habe für euch nochmal die drei schönsten, wichtigsten Daten für euch so ein bisschen rausgesucht, die ich mit dir besprechen will, Ferdi. Das erste hat gar nichts mehr mit der aktuellen NBA zu tun, aber ich glaube für uns beide trotzdem eine Herzensangelegenheit, darüber nochmal zu sprechen. Dirk Nowitzki, ihr werdet es wahrscheinlich alle mitbekommen haben, hat endlich sein wohlverdientes Jersey-Retirement bekommen. Das bedeutet im Endeffekt, dass einfach sein Trikot mit seiner legendären Rückennummer 41 unter die Hallendecke in Dallas gezogen wird und ab jetzt nie wieder unter dieser Nummer gespielt wird. Ich habe zwar auch ein paar Kommentare bei Twitter gelesen, die meinten, also mit der 41 spielt glaube ich sowieso keiner, weil die meistens eigentlich niemand haben möchte in der NBA, aber das ist in dem Fall natürlich eher zum Spaß gemeint, sondern es ist absolut verdient. Er ist ja die lebende Legende. Es ist nämlich neben dieser Zeremonie, die dann stattgefunden hat, wo er diesen Button mit seiner Familie zusammen drücken darf und ein überdimensional großes Trikot irgendwie unter die Hallendecke geschraubt wird, hat er noch eine eigene Statue bekommen, beziehungsweise sie ist in der Mache. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, Ferdi. Mark Cuban, der Boss sozusagen von den Mavs, hat das ja einmal so eine Probestatue da schon mal hingestellt, wo er Dirk Nowitzki in seinem berühmten Fadeaway, in seinem Wurf, den er eigentlich erfunden hat für diese Liga, der so viel kopiert wurde, tausendmal heutzutage noch, schon mal hingestellt hat. Ich glaube, Nowitzki meinte scherzhaft so nach dem Motto, ich hatte gehofft, dass sie ein bisschen größer ist. Größer wird sie am Ende werden und sie wird auch vor der Arena stehen. Ferdi, nimm uns doch mal mit, vielleicht in deine Gedanken, wo du das Schauspiel so ein bisschen gesehen hast, rund um Dirk Nowitzkis Jersey Retirement. Was sind so deine Gedanken dazu?
Die Amerikaner können Abschiedsfeiern, glaube ich. Das kann man festhalten, einmal mehr. Ich fand es natürlich nett, weil Dirk Nowitzki was, oder für uns natürlich auch was ganz Besonderes ist, aber irgendwie das ganz Besondere an dieser Feier hat mir gefehlt. Also es war irgendwie der Klassiker. Was ich cool fand, war, dass die ganze 2011er Mannschaft, oder das heißt die ganze, aber ein Großteil dieser 2011er Meistermannschaft, der einzigen, der Dallas Mavericks, da war. Natürlich mit Head Coach Jason Kidd, der noch ein paar Worte verloren hat. Aber bis auf diesen Zwischenspieler, wo auch zum Beispiel Steve Nash noch ein paar Worte verloren hat, war das alles so, ja, der Klassiker, danke dafür, du bist so ein toller Mensch. Das wissen wir ja alles. So vielleicht diese eine ganz private Anekdote, die Dirk so als Person noch mal ausgemacht hat, die hat mir so ein bisschen gefehlt, aber im Großen und Ganzen natürlich dann meckern auf hohem Niveau, weil die Statue würde ich mir jetzt nicht in den Garten stellen lassen wahrscheinlich, aber irgendwie halt typisch Dirk mit seinem eigenen Wurf. Ich verstehe nur diese drei Bälle nicht, aber ich hätte den glaube einen nur besser gefunden. Aber ich fand es cool, dass Holger Gschwindner da war, der einen ganz großen Anteil an seiner Karriere hatte mit diesem total paradoxen und irgendwie verrückten Training, also was die zusammen gemacht haben, darauf kommst du ja eigentlich nicht, wenn du denkst, okay, lass Basketball spielen, ja, dann gut, machen wir jetzt das Verrückteste und ich komm mit einer Hupe, während du wirfst. So, das hat alles Gschwindner eingeführt, was auch heute ab und zu irgendwie gang und gäbe ist. Deswegen, das fand ich ziemlich cool, aber im Großen und Ganzen vielleicht dann doch sein letztes Heimspiel etwas bewegender.
Sein letztes Heimspiel, glaube ich, auch an das Video, falls das Leute von euch noch nie gesehen haben sollten, bei YouTube eingeben, gibt es das komplett nochmal anzuschauen. Also die Gänsepelle, die ihr dann bekommt, die ist verschreibungspflichtig, glaube ich. Also die ist da wirklich ziemlich emotional. Ich fand diesen Abschied so wie Nowitzki, glaube ich, ist. Das ist nichts Großartiges, Pompöses. Ne? Das ist nichts Großartiges, was jetzt irgendwie aufgesetzt nochmal ist. Auch seine Rede. Also in seiner Rede dankt er gefühlt, glaube ich, jedem, der in diesen 21 Jahren irgendwie bei den Mavericks auch nur einmal eine Tür für ihn aufgehalten hat. Und das macht ihn irgendwie aus. Also es braucht nicht die größte Lasershow, auch wenn es die damals beim Abschiedsspiel gab. Aber es braucht nicht die größte, ja, irgendwie der Weg durch die ganz große Tür am Ende, sondern er ist da, er bedankt sich, seine ganze Familie ist eingeflogen, Holger ist eingeflogen, wie du es gesagt hast, seine 2011er Mannschaft, seine Meistermannschaft war, glaube ich, bis auf zwei, drei Leute, die parallel irgendwie noch Spiele hatten. Steve Nash ist ja gar nicht dabei gewesen, aber unter anderem, er wäre auch gekommen, hätte er nicht parallel irgendwie noch was zu tun gehabt. Sonst waren sie alle da, Mark Cuban verliert ein paar Worte, NBA-Commissioner Adam Silver macht ein paar Worte, er macht ein paar Worte und dann ist das auch gut. Und ich glaube, dann freut er sich einfach, dass dieser ganze Rummel vorbei ist, er seine Statue hat, obwohl er die, glaube ich, gar nicht möchte. Und vor allem aber sein Trikot da hängt und das ist die größte Sache, glaube ich. Selbst wenn wir beide hoffentlich irgendwann mal in unserem Leben, hoffentlich nicht erst, wenn wir alt und grau sind, aber in dieser Halle vielleicht mal ein NBA-Spiel gucken, dass wir einfach Dirks Namen da oben lesen werden. Und das ist, glaube ich, die größte Anerkennung, die du so mit in der NBA bekommen kannst oder mit im US-Sport, wenn dein Name, dein Trikot nie wieder vergeben wird. Das soll es erstmal zu der Geschichte gewesen sein, was noch schön, glaube ich, allgemein war. Also die Stimmung in der Halle fand ich mega geil, was natürlich auch dazu geführt hat, dass sie vorher die Dallas Mavericks von heutzutage, die Golden State Warriors, bezwungen haben in dem Sieg, was man, glaube ich, so auch nicht gedacht hätte. Und die Golden State Warriors soll unser zweites Thema für heute sein. Ja, warte mal,
bevor du da weitermachst, habe ich da nämlich genau zu eine Frage, weil zum Beispiel im American Football ist es meistens so, diese ganzen Zeremonien sind vor dem Anpfiff. Und jetzt sprichst du die gute Laune an. Was wäre denn, das wäre ja blöd, wenn so eine Niederlage, zum Beispiel so ein Event zumindest für die ersten Minuten überschattet. Natürlich auf lange Zeit nicht, aber wenn man denkt, so, oh, Kacke, verloren. Ja, Dirk, schön, aber hat jetzt mit unserer aktuellen sportlichen Lage nichts zu tun. Was findest du besser, vor oder nach dem Spiel?
Ich habe es mir tatsächlich, geil, dass du die Frage nochmal stellst, ich habe es mir vorher auch so gestellt und ein paar Freunde hatten mich auch vorher angerufen, sag mal, du, wann ist denn das ungefähr, so urzeitlich? Ne, sag mir das mal, weil sonst bleiben wir vielleicht mal wach. Und ich sag mal, das Spiel ging um 1.30 Uhr los. Ich glaube, am Ende, das wirkliche Jersey Retirement war gegen 4:30. Also für uns Deutschen zumindest nicht mehr so eine Uhrzeit, wo die allermeisten wach sind, außer vielleicht ein Ferdi von Stolzmann, wenn NFL-Wochenende ist. Aber ich sehe das eigentlich so wie du, vom Spiel, dass es normalerweise vom Setting her so gehört und dann kommt die große Attraktion, so nach dem Motto, das Hauptereignis sozusagen, das Spiel, wofür die meisten ja sozusagen da sind. Aber in dem Fall hat es natürlich perfekt gepasst. Du hast so ein Ding, kommst noch dazu. Wenn du das alles dir mal anschaust, ich glaube, ich würde es eigentlich immer vorher machen, aber ich glaube, es macht organisatorisch mehr Sinn, es nachher zu tun. Denn wer die Amis auch ein bisschen kennt und weiß, wann die normalerweise so in der Halle sind, wenn so ein NBA-Spiel ist, der weiß, okay, klar, zu so einem besonderen Tag und wenn alle wissen, Dirk Nowitzki wird vorher verabschiedet, dann kommen sie vielleicht auch eine Stunde vorher, wäre aber das Allerärgerlichste gewesen, wenn da irgendwie nur die Hälfte der Halle voll gewesen wäre. Dazu, wenn man gesehen hat, was die da alles aufgebaut haben und ein Orchester kommt noch rein und Konfetti.
Genau, Konfetti-Regen, ich glaube, das wäre vor dem Spiel ganz unangenehm.
Wie willst du das dann machen? Hat irgendwie am Ende noch so eine komplette Konfetti-Dose irgendwie Luka Doncic im Schuh, dann ist das Geschrei am Ende auch groß. Normalerweise sehe ich es so wie du, bevor man da irgendwie am Ende 130-80 einen auf den Arsch bekommen hätte und alle hätten gar keine Lust mehr gehabt. Aber im Endeffekt war es genau richtig so und ich glaube, alle haben sich gefreut.
Ja, finde ich auch. Ich glaube, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an mit dem Setting. Also du bist in der Halle, du hast erstens weniger Platz und eben Konfetti, da stehen die Amerikaner drauf. Und dann muss nur ein Schnipsel da noch liegen und zack, hast du einen gebrochenen Knöchel, weil jemand dick weggerutscht ist. Und dann sind wir, wieso haben wir es nicht danach gemacht, wo das nicht mehr passieren kann. Aber fand ich interessant, mal drüber tatsächlich zu sprechen, falls es eben viele Vor- und Nachteile für die Szenarien gibt natürlich.
Ja, ich habe mir die Gedanken auch gemacht. Können wir beide dann, wenn wir mal irgendwann, ich weiß nicht von was, aber vielleicht ein Retirement bekommen, wo auch immer das am Ende sein wird, können wir dann uns nochmal die Gedanken drüber machen, wie wir das gerne haben wollen. Das ist allerdings Zukunftsmusik. Was wir jetzt gerade nochmal ganz kurz besprechen wollen, ist ein Comeback und da sind wir nochmal bei den Golden State Warriors fertig. Klay Thompson ist zurück. Wir haben schon so häufig dieses Jahr angeteasert und auch besprochen, wie cool das ist, dass er, ich glaube jetzt insgesamt waren es 941 Tage, irgendwas, ich glaube 170 Spiele, das weiß ich nicht ganz genau, aber 941 Tage nach seinem letzten Einsatz, damals noch in den NBA Finals gegen Cleveland, wo er sich die schwere Verletzung geholt hat. Danach.
Ja, Toronto war das, 2019.
Ja, vollkommen, ich bin schon in meiner, schon wieder runtergerutscht, er hat jetzt gegen Cleveland gespielt, so sieht es nämlich aus. Ja. Gegen Toronto hat er natürlich selbstverständlich gespielt, 2019, und jetzt gegen die Cleveland Cavaliers sein Comeback gegeben, nach 941 Tagen, und ich glaube, das Ferdi, also da solltest du zumindest auch ein paar Emotionen gehabt haben, wenn du dir das nochmal angeguckt hast, wie er in die Halle, wie er von der Halle empfangen wurde.
Ja, und auf so vielen verschiedenen Ebenen. Ich meine, ich habe jetzt hier keinen Hehl draus gemacht, aber ich stehe auf so besondere Momente im Sport und wir sprechen über Romantik bei den Steelers mit Big Ben. Wir haben drüber gesprochen, ja, dass ich Spieler feiere, die eben undrafted gehen oder dann auf einmal die Karriere hinlegen ihres Lebens. Und genauso ist das mit Klay Thompson, der war so verletzt, man dachte, okay, Kreuzbandriss überstanden, Reha, nee, Achillessehne gerissen und zack, wieder ausgefallen. Also es war ja wirklich doppelt wie er sich verletzt hat. Und das war bitter. Ich glaube, die Warriors haben das auch zu spüren bekommen, sportlich in den letzten Jahren. Ich bin gespannt, wie es jetzt aussieht. Die haben ja einen ganz guten Grundstein gelegt und jetzt ist er zurück. Und ich fand dieses Comeback richtig cool, der Clay Day. Und ich habe heute Morgen die Highlights gesehen und dachte beim allerersten Korb, beim 2:2, Alter, der macht da gerade einen Buzzerbeater im Playoff-Spiel.
Ja, es ist im Endeffekt, Clay Day sprichst du gerade auch schon an, bedeutet vielleicht nur kurz für alle, die es nicht mitbekommen haben, besonders die NBA-Spieler unter sich haben da nochmal so einen kleinen inoffiziellen Tag für ihn eingerufen und gesagt, ey, schreibt einfach nochmal eure Emotionen, irgendwie geile Erinnerungen an Clay Thompson, macht es einfach eine richtig große Welle hier auf Social Media, dass er wieder zurück ist. Und du hast es auch schon richtig angesprochen, er war wieder richtig zurück. Ich glaube, am Ende macht er 19 Punkte, 17 Punkte, ich weiß es nicht genau, aber ist wieder richtig gut da gewesen, zusammen mit seinem alten Kumpel Steph Curry. Der entscheidende Grund, warum die Warriors den 30. Saisonsieg eingefangen haben, gegen die Cavaliers, am Ende 96-82. Und natürlich stand dieses Spiel erstmal darum, er soll mal wieder auf dem Parkett stehen, er soll das allgemein wieder spüren, er soll wieder zurück sein. Er wurde allerdings sofort in die Starting Five integriert, hatte sogar große losgezogen, dass er als letztes eingerufen werden durfte in die Halle. Das macht normalerweise, ist das Steph Curry als Name und da auch niemand anderes. Ich glaube sogar Draymond Green, der verletzt ist normalerweise, hat sich für 7 Sekunden aufs Parkett mitgeschleppt, damit er diesen Moment nicht mit verpasst. Es hat dann nach 7 Sekunden faul gezogen, sich auswechseln lassen und gesagt, das war's dann auch für heute. Und das zeigt einfach nur, wie beliebt er und anerkannt er zu Recht in Golden State ist und was für ein großes Signal das ist, dass er wieder zurück ist, hat sogar einen Dank gemacht. Ich glaube, da war er selber überrascht. Zumindest kenne ich Clay Thompson als Dunking-Person nicht so wirklich. Und das war, glaube ich, nochmal so ein bisschen Fair Design-Signal an alle anderen. Okay, Freunde, weil so viel geschrieben wird, kann der überhaupt wieder auf so ein Level zurückkommen nach zwei so schweren Verletzungen, das ist eben angesprochen, Kreuzband und Achillessehne. Und dann täuscht er da mal einen an und haut sich gegen zwei ziemlich gewaltige Jungs aus Cleveland einfach mal so einen Dank in den Korb, ist, glaube ich, ein Zeichen, oder?
Ist ein Zeichen für alle, also für alle und für ihn inklusive. Ich glaube, das gibt ihm auch selber richtig Mut, dass er weiß, ey, ich habe erstens die Sprungkraft, das Vertrauen dann so zu landen und in diese Zweikämpfe und Luftduelle auch zu gehen, wo du halt eben auch, wie der Kreuzbandriss passiert ist, blöd landen kannst. So ist es ja passiert gegen die Raptors. Und das hat, glaube ich, sehr viel nochmal Selbstvertrauen in den Körper gegeben für ihn. Der Kommentator meinte auch, okay, oh, der ist gesund, wenn ich das so sehe. Und besser kann man nicht sagen, er ist gesund und das ist das Wichtigste. Sein Spiel wird zwar, glaube ich, jetzt, man darf nicht überreagieren, er wird weiterhin wahrscheinlich noch etwas angeschlagener sein als alle anderen. Er hat ja auch ein Minutenlimit von, glaube ich, 20 Minuten gehabt. Hat ja aber da wirklich munter seine Schüsse genommen, vielleicht auch ein bisschen zu viel ab und zu, aber es war eben sein großer Tag, es hat am Ende sportlich ja eher was Positives gehabt als was Negatives, er hat ja um die 40% getroffen, was für ein Comeback nach so langer Zeit wirklich vernünftig ist und zeigt, wie gut Clay Thompson von außen ist, einer der besten Schützen ja überhaupt. Und was ich nochmal sagen möchte generell zu den Golden State Warriors, das hat man ja, finde ich, schon früher in diesem Hoch der Dynastie gemerkt, so in 2017, 16. Die haben einfach einen unfassbar guten Teamspirit. Du hast diesen ganz harten Block mit Draymond Green, Steph Curry und Klay Thompson. Dann war Kevin Durant auch noch kurz dabei. Und da denkt man sich bei den Namen, wie will man das finanzieren, indem man gegenseitig auf Gehalt verzichtet. Und das zeigt diesen ganz großen Spirit in irgendwie, ja, Oakland damals, jetzt San Francisco, für mich auf. Und dass es ein richtig cooles Team ist, das gerade auch durch Klay Thompson wieder ein Typ für die Kabine und auch Spieler auf dem Parkett gewonnen hat.
Wir sprechen ja so häufig darüber, über diese bekannten Starspieler und das ist eben angesprochen, man darf sich trotzdem, und das ist in bei den Golden State Warriors der Fall, nicht zu wichtig nehmen. Ne? Das ist am Ende, gewinnen die alle zusammen, auch wenn Steph Curry vielleicht manchmal 30, 40, 50 Punkte macht, auch er kann dieses Spiel am Ende nicht allein gewinnen und ich glaube, das zeigt er ja seit vielen, vielen Jahren, dass ihm das bewusst ist und er da nicht sich größer macht als alles andere. Und deswegen für mich, das vielleicht die Abschlussfrage an dich, Ferdi, zu den Golden State Warriors. Ich habe eben gerade nochmal übrigens nachgeschaut, 17 Punkte hat Klay Thompson am Ende des Tages gemacht. In 20 Minuten hat, glaube ich, 18 Würfe genommen. Also das spricht schon dafür, Adrenalin war da bei dem Jungen, ziemlich hochgepumpt, hat gut einen weggeworfen, aber da 7 von 18 Schüssen geworfen, 3 getroffen meine ich, 3 von 8 Dreiern, ist am Ende komplett in Ordnung für sein Comeback. Was gibt er jetzt abseits von dem wirklich starken Start der Golden State Warriors, auch ohne ihn, die standen schon bei 29-9 vorher, jetzt bei 30-9. Sind sie mit einem über die Saison fit werdenden Clay Thompson für dich aktuell mit der Favorit in der NBA?
Auf jeden Fall mit der Favorit. Sie stehen ja, glaube ich, momentan bei genau der identischen Bilanz wie die Phoenix Suns. Auf jeden Fall haben die auch 30 Siege. Ja. Ich persönlich schätze die Spitze momentan im Westen besser ein als die Spitze im Osten, aber dafür die Breite im Osten besser. Deswegen ist das immer ganz schwierig und ganz interessant, auch diesen Konferenzenvergleich mal zu ziehen. Ich glaube, der Westen läuft über Phoenix und die Golden State Warriors. Das würde ich mir als Finale wünschen, anhand der Spieler, die da sind, die einfach gut spielen, die einfach irgendwie total nahbar sind. Und Steph Curry, Klay Thompson, da freut man sich, die jetzt mal wieder zusammen zu sehen. Chris Paul macht irgendwie immer Spaß und dem man es auch einfach mal gönnen würde, diesen Ring jetzt zu gewinnen. Deswegen, das wäre so mein Traum-Matchup momentan für das Westen-Finale oder das Western-Finale. Und im Osten, wenn wir bei Comeback sind, dann wahrscheinlich dann nächste Woche, weil heute keine Zeit dafür ist, Kyrie Irving, wo du auch noch nicht weißt, okay, zumindest auswärts teilweise. Alle wissen aber, wie wichtig er für das Team ist. Das hat Kevin Durant auch betont. Aber diese Ungewissheit, vielleicht dann doch eher ein Pro für Phoenix und für Golden State, da in diesem direkten Vergleich momentan die Nase vorne zu haben, in meinen Augen.
Sehe ich ähnlich wie du, unfassbar spannend. Wie gesagt, Phoenix, Golden State, also wenn da nicht großartig verletzungsmäßig noch was passieren sollte bei den beiden Mannschaften, glaube ich, läuft es darauf hinaus, dass wir die ziemlich weit im Westen am Ende als das Entscheidungsduell vor uns haben. Den Conference-Vergleich, den Ferdi ja eben gerade schon so ein bisschen unter der Hand gefordert hat, den wird es auch sehr, sehr bald geben, damit wir nochmal euch allen so einen kleinen Überblick liefern. Okay, wie sieht's denn überhaupt in der NBA im Westen und im Osten aus? Natürlich wird dann auch Kyrie Irving Thema sein, vollkommen richtig. Trae Young haben wir vorhin auch schon außerhalb der Sendung ein bisschen angesprochen. Es gibt genug Themen in der NBA. Lasst euch das sicher sein. Wir sind jetzt auch, glaube ich, fast schon bei der Stundenmarke. Deswegen das allerletzte Ding, Ferdi, und ich glaube, dann haben wir es auch für heute geschafft. Denn es ist nochmal wieder was richtig Cooles passiert aus deutscher Sicht und ich glaube, das muss nochmal thematisiert werden. Neben der Dirk-Geschichte, das auch noch in der gleichen Woche, denn Franz Wagner ist Rookie of the Month geworden, Dezember, und das, glaube ich, absolut verdient. Denn was der Junge hingelegt hat in 4 Wochen, glaube ich, ein Schnitt von 19,5 Punkten. Im Schnitt mit den 38 Punkten gegen die Bucks, seinen bisherigen persönlichen Bestwert seiner noch jungen Karriere und ich glaube 38 Punkte gegen den Titelverteidiger in einer Truppe, wie du es gerade mit den Orlando Magic hast, die ja doch relativ abgeschlagen, die schlechteste Franchise der NBA gerade stellen. Das ist ein Ausrufezeichen und Ferdi, zu Franz kannst du natürlich eben ein paar Worte sagen, aber wie cool ist es auch, dass wir es innerhalb von, ich glaube, 2 oder 3 Monaten geschafft haben, in 3 verschiedenen Sportarten, einmal mit Amon-Ra in der NFL, aber auch mit Moritz Seider in der NHL und jetzt mit Franz Wagner in der NBA einfach 3 deutsche Rookie of the Month zu stellen. Das ist, glaube ich, einfach nur für uns als Podcast, aber besonders für die deutsche Fanbase, was den US-Sport allgemein angeht, ein richtig geiler Vorteil.
Ja, mega, mega stark. Also in der MLB haben wir ja keinen deutschen Rookie, deswegen kann es auch keiner gewinnen. Wie einer da würde das natürlich machen, da sind wir uns alle einig. Nee, aber das ist echt eine richtig gute deutsche Phase. Wir haben das Thema ja häufig, dass wir in der NHL darüber sprechen, dass ja immer mehr Deutsche da in die Liga stoßen. Aber man darf das auch in der NBA vor allem nicht vernachlässigen. Ich meine, wir haben gerade über Klay Thompson gesprochen. Als der das letzte Mal gespielt hatte, war Franz Wagner noch bei Alba Berlin. Und jetzt ist er eben Rookie des Monats Dezember. Und er spielt ja nicht nur den Dezember-Klasse mit 19,5 Punkten. Er hat ja davor in allen seinen Spielen zweistellig gescored und eine Riesenserie hingelegt, die jetzt letztens erst gerissen ist. Das ist schon konstant sehr gut, der auch, wie Micah Parsons gefühlt, deutlich mehr mitbringt, stand jetzt, als das, was man von ihm erwarten konnte. Also mit Zug zum Korb, kann aber auch von draußen, er setzt seine Mitspieler gut in Szene, da ist schon sehr viel Gutes dabei und gilt vollkommen zu Recht, glaube ich, auch neben zum Beispiel auch Evan Mobley, Kate Cunningham, vielleicht auch nicht nur im Monat Dezember zu den Besten, sondern auch in der gesamten Saison. Und Franz Wagner, richtig stark, gerade auch in dem Setting, wo eben weniger geht, vielleicht mit Orlando, wo andere Kollegen die Köpfe hängen lassen, zieht er voll durch und reißt super Spiele ab.
Der Junge zieht wirklich voll durch, also da kann man, glaube ich, überhaupt nichts gegen sagen, egal wie das Scoring am Ende dort aussieht in Orlando, er macht richtig viel Spaß. Auch Mo bekommt in den letzten Wochen wieder ein bisschen mehr Einsatzzeit, es war zwar immer noch unterschiedlich und nicht auf dem Niveau von seinem kleineren Bruder, aber auch das, dieses Duo werden wir für euch natürlich weiter im Fokus haben. Richtig gute Wochen für die Deutschen in den US-Sportarten und damit wollen wir, glaube ich, heute so ein bisschen den Deckel drauf machen. Jetzt sind wir, glaube ich, an der Stundenmarke. NFL und NBA hat richtig Kraft gekostet, aber das musste, glaube ich, einfach mal sein, damit man euch das mal genau zeigt. Wie sieht das Bild dort aus? In der NFL geht es nächste Woche los mit den Playoffs. Ferdi ist richtig heiß, das weiß ich. Also ich bin schon heiß und was das dann für Ferdi bedeutet, das könnt ihr euch vorstellen. Den kann man als Wärmflasche benutzen nächste Woche, denn der freut sich mega drauf. Ich hoffe ihr auch. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu Und die letzten Worte heute, Ferdi, liegen bei dir.
Ja, Wärmflasche ist gut, du, das geht in Richtung Superheizung, keine Ahnung, also, oder ein Hochdruckofen, keine Ahnung, das wird, ich brenne ja jetzt schon, also ich glaube, man hat das heute so ein bisschen gemerkt, ich werde ungeduldig, auch wenn gestern erst Football gespielt wurde, wir haben heute Nacht das College Football National Championship Game, was ja man als Football-Interessierter auch mal sich reinziehen könnte, aber diese Partien, die auf uns warten, freue ich mich mega drauf, ich glaube, alle, die die NFL klasse finden, genauso, deswegen, das musste heute einfach mal raus, in beiden Sportarten, NFL natürlich ein großer Anteil, aber wir hatten eben eine große Regular Season hinter uns, deswegen bin ich froh, das haben wir geschafft. Jetzt geht's rein in Januar, in Februar, in die ganz heiße Phase, obwohl die Temperaturen etwas kälter sind. Deswegen bin ich gespannt, es ist so eng wie noch nie. Und das war's von mir, Stunde zeigt meine Uhr jetzt an, deswegen haut rein, bis zum nächsten Mal.
Bleibt gesund, ciao, ciao.